Sind Sie ganz fest angeschnallt. Heute geht es um Israels Erwählung und endzeitliche Bedeutung. Dazu beten wir. Wenn der Herr die Gefangenen ziehe uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmen sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan, ja, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäcker wiederbringst ins Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin, weinen, streuen ihre Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, die Bibel ist als Einheit zu verstehen. Es gibt kein Alt- und Neues Testament, es gibt nur ein Bibel. Wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen, er meint, sein Selbstverständnis ist alttestamentlich. Wenn das so ist, dann kann man überhaupt keine Grenze zwischen Alt- und Neues Testament, denn das Zentrum der ganzen Heiligen Schrift, wie Martin Luther das richtig verstanden, ist Jesus selbst. Das ist die grundlegende Einheit. Ich arbeite jetzt seit Jahren auf fast nur alttestamentliche Texte. Ich habe vielleicht 2 Dutzend Bücher veröffentlicht, nur über Jesus im Alten Testament. Und das ist nur ein Anfang. Und das ist nur von einer sehr begrenzten eine Person. Das ist uferlose Arbeit. Denn das ganze Alte Testament in sein ganzes Wesen zeugt von Jesu. Alle die Gesetze zeugen von Jesu. Alle die Hauptpersonen sind partielle Vordeutung von Jesu. Ob das Mose, David, Abraham und. Das ist eine Einheit. Es gibt eine zweite Einheit in der Bibel und das ist kaum bekannt. Und das ist die Bildsprache der Bibel. Deswegen schreibe ich solche Bücher und mache ich Kunstführung, dass man bewusst wird über die Bildhaftigkeit, in wem wir leben und auch die Bildsprache der Bibel. Jesus hat schließlich in Gleichnisse gesprochen. Gleichnisse haben mit Bildern zu tun. Und es gibt auch Bilder wie fließendes Wasser, Licht und Finsternis, Hirte und Herde und. Die durch die ganze Bibel gehen. Dazu gibt es Themen, die die Bibel zu einer Einheit machen. Eine Thema natürlich, die zentrale, ist Jesus. Ein anderes Thema sind die 2 Tafeln Mose. Die Bezug zu Gott und die Bezug zu unseren Mitmenschen. Diese Thema geht durch die ganze Bibel sogar vor. Die Gesetze gegeben, das geht bis tief im Neuen Testament, ist zentral in Jesu eigene Aussagen, vor allem in die Bergpredigt, das ist ein sehr wichtiges Thema, wo man sehr deutlich sieht, die Trennung zwischen biblischer und liberaler Theologie. Ich merke es so, weil ich kann eine Ratte weit weg riechen, wie mein Dackel, ja? Und wer predigt der 2. Tafel Mose? Das bedeutet Menschlichkeit, Humanität, Mitgefühle im Mittelpunkt, ist kein Christ, er ist ein Humanist. Jeder Humanist kann sowas predigen. Das bedeutet, sein Schau ist menschlich. Das ist der Unterschied zwischen ein Christ und ein Nicht-Christ. Ein Mensch, der sieht alles durch seine Schau der Dinge, kann kein Christ sein mit so einem Schau. Wie Gott sagt zu Abraham, schau auf die Sterne, schaue weg von deiner Art der Dinge zu sehen und lerne dich in meine, wie Bruder Klenk das sehr gut ausgedrückt, in meine geheimnisvolle, unsichtbare Wirklichkeit. Die Bibel redet durch ein einheitliches Verständnis Jesus, eine einheitliche Bildsprache, eine einheitliche Thematik. Zum Beispiel ein zweites zentrales Thema, Irrung und Wirrung. Theodor Fontane, mein Lieblingsdeutscher Romancier, ein ganz großer. Er hat ein sehr gutes Buch geschrieben, Irrung und Wirrung. Kennt jemand das? Ich werde Fontane jeder empfehlen, ja? Aber das im Grunde genommen, Fontane hat es nicht so gedacht, das ist das Thema Gottes heilsgeschichtliche Wege mit den Gestalten in der Bibel. Die gehen alle durch Irrung und Wirrung. Fangen Sie an mit Abraham, gehen Sie durch Isaac, durch Jakob, gehen Sie Mose, Elia, gehen Sie Paulus, Petrus, alle gehen durch Irrung und Wirrungen, bis sie dann wie Paulus zu einer geraden Straße, das ist kein Zufall, dass diese Straße heißt der gerade Straße, denn der Mensch geht nicht gerade Wege und die Frommen gehen nicht gerade Wege. Nur eine geht einen geraden Weg, der sagt, ich bin der Weg. Unsere Wege sind ungerade. Gott biegt die immer wieder zurecht. Verloren in uns selbst die ungerade Wege, die wir alle gehen. Und gerecht in Christus gemacht, gerade gemacht durch seine Vergebung, durch sein Kreuz. Ein dritter zentraler Thema der ganzen Bibel ist Israel. Und dieses Thema zu übersehen, ist zu übersehen ein zentraler Teil unserer ganzen Bibel. Meine Art, wie Sie alle jetzt kennen, ich bin promovierter Historiker. Ich werde längst Professor für neuere Geschichte sein. Ich denke historisch und ich bin sehr dankbar, dass ich nicht als Philosoph ausgebildet bin. Denn die Bibel ist nicht ein philosophisches Buch, mit der Ausnahme der Weisheit-Tradition. Damit werde ich mich auch jetzt in Vorträgen beschäftigen. Das ist die einzige philosophische Tradition in der Bibel. Sonst ist die Bibel alles heilsgeschichtlich. Und die Heilsgeschichte Gottes, wie Bruder Klenker zeigt, ist vor der Anfang sogar und bis nach dem Ende. Denn die ganze Geschichte steht vor Gott jetzt, weil er hat die Geschichte in Voraus gesehen. Bitte glauben Sie nicht hier an Determinismus. Das kommt gleich die Frage, wenn Gott das alles weiß, habe ich Freiheit. Die Antwort auf diese zentrale Frage, Freiheit und Determinismus, ist sehr einfach. Es gibt zwei Ebenen der Wirklichkeit. Gottes Ebene, die über Zeit steht, und meine Ebene, die nicht Gottes Ebene ist. Ich habe Freiheit. Wenn ich sage, ich habe jemanden umgebracht, weil Gott hat das immer vorausgewusst hat, das ist eine Irrweg, absolut. Ich stehe ohne Gottes Kenntnis, dieser Plan. Aber ich stehe in Freiheit der Entscheidungen. Steht auch in der Bibel, dass Gott seine Meinung ändern kann. So, bitte suchen Sie nicht immer die Schuld bei Gott, wie dieser Professor in Freiburg. Bruder Klenk hat mit Recht gesagt, wir haben Verantwortung. Viktor Frankl, ich bin ein bisschen unglücklich, dass so wenig Leute die Interesse an meiner Frau's Buch über diese jüdische Heilige, Viktor Frankl, er sagte, als er nach Amerika ging, soll zwei Denkmal geben, die Freiheitsdenkmal und die Verantwortungsdenkmal. Wir leben mit Verantwortung für unser Leben, Verantwortung in menschlicher Sinn und Verantwortung in Bezug zu Christus. Heilsgeschichte. Gott schuf den Menschen mit zwei Grenzen. Baum der Erkenntnis, Baum des Lebens. Der große Giovanni Bellini, der nicht zu übertreffen ist, mit Maria und Kind, der kann das besser als Cranach und Raphael malen, tiefer und tiefsinniger, hat öfters in das Bild zwei Bäume im Hintergrund. Der Baum des Lebens und das Baum der Erkenntnis. Wir sind weg von Leben gefallen in den Tod durch Erbsünde, und unsere Weisheit ist nicht so hoch wie Gottes. Ein sehr wichtiger Text für nachdenkliche Menschen. So starb der große Mathematiker und katholische Pietist Pascal mit den letzten Worten, nicht der Gott der Philosophen, sondern der Gott Abraham, Isaac und Jakob. Weisheit, so viel höher die Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken und Wege. Nochmal, Zentrales. Sehen wir die Dinge menschlich? Wenn wir die menschlich sehen, dann müssen wir antworten. Schöpfung, woher Liebe kommt, meine eigene Identität, Sinn und Leiden und Tod. Und wir können denen nicht antworten, menschlich. Die können nur von Gott beantwortet sein. Der Mensch wollte diese zwei Grenzen nicht haben. Und das ist die Geschichte der Ohrgeschichte, 1. Mose 3 bis 11, und das ist die Geschichte der modernen Menschheit, die Aufklärung. Ich habe in meinem Buch die Urgeschichte der Menschheit, unsere Geschichte, das sehr genau historisch dokumentiert. Die Aufklärung in Frankreich, und das ist vor allem eine französische Bewegung, die dann Wellen schlägt in Deutschland. Die haben die Entscheidung gemacht, das Jahre 1 als Weihnachten abzuschaffen. Das Jahre 1 ist das Jahr der menschlichen Vernunft. Der Mensch ist der Maßstab aller Dinge. Das ist Humanismus. Jahr 1789. Entweder oder. Entweder denken wir menschlich oder denken wir biblisch. Und wenn wir denken menschlich, haben wir keine Antworten auf alle zentrale Fragen. Schöpfung, Liebe, Identität, Leiden und Tod. Der Mensch wollte diese Wahrheit nicht haben und aus dies
Aufklärung hat manches positiv gegeben, endete in ein Blutbad mit der Guillotine, mit dem Ersten Weltkrieg, das ist unter Napoleon, von wem Frankreich immer noch nicht erholt hat, auch wenn Chirac Frankreich noch zur Weltmacht machen wird mit Deutschlands Hilfe, das wird er nicht erreichen. Die Auswirkung war zerstörerisch. In Deutschland fängt die modernistische Theologie an durch die Aufklärung. Die Bibel wird hintergefragt, zerpflückt im Namen menschlicher Weisheit. Als ob die menschliche Weisheit die Maßstab aller Dinge ist. Liebe Brüder und Schwestern, es geht nur um eine Sache. Bin ich der Maßstab aller Dinge, wie der zweifelnde Thomas das sieht, was ich denke, was ich spüre, oder gibt es eine höhere und tiefere Wahrheit? Entweder ich oder Gottes Wort. Und wer tief genug ist, wie ein Luther, wie ein Pascal, wie ein Augustin, wie ein Einstein, wie ein Planck, wie ein Heisenberg und viel andere weiß, ich kann das alles nicht beantworten und nicht begreifen, wie Hiob am Ende das sagt.
Wellenauswirkung. Wir Historiker wissen nie die Auswirkung unserer Tun. Das beste Buch über Geschichte, ich bin längst Professor für neuere Geschichte, ist von keinem Historiker geschrieben. Es ist von der größte aller Dichter, Leo Tolstoi, mit Shakespeare. Die allergrößte ist der zweite Anhang zu Krieg und Frieden. Krieg und Frieden ist das beste Buch, die von Mensch geschrieben ist, für meinen Geschmack. Es wird als Wörterbuch des Lebens bezeichnet von einem großen Dichter. Und der zweite Anhang, der erste Anhang hat mit der Geschichte zu tun. Der zweite Anhang ist ein Aufsatz über Geschichte. In wen Tolstoi zeigt uns ein Beispiel, Napoleons Krieg vor Borodino. Dass der Mensch nicht die geringste Ahnung hat, wie die Geschichte verläuft.
Napoleon gibt ständig Rat und sieht überhaupt nicht, was vor Augen ist. Das ist historisch wahr. Wir haben die Geschichte nicht in unsere Hände. Das war auch sehr gut ausgedrückt von Bruder Klenk über Israel. Es gibt keine Antwort. Ich werde gefragt auf Fernseher, was ist die Antwort als Historiker und als Theologe für die Lage in Israel? Ich habe gesagt, es gibt keine Antwort. Die einzige Antwort ist die Wiederkunft unseres Herrn. Dann wird Frieden geben. Bis dann wird kein Frieden in Nahost geben.
Das bedeutet nicht, dass wir nicht auf Frieden arbeiten sollen.
Wir müssen auf dieser Ebene arbeiten. Gott arbeitet auf dieser Ebene.
Der Mensch will die Grenze nicht annehmen, durch Sündenkahl kommt Tod. Das bedeutet, Paradies bedeutet ungetrennt von Gott. Das ist Paradies. Wenn wir uns von Gott trennen, bekommen wir Tod, weil Gott ist Leben. Aus Tod kommt Brudermord, Kain und Abel. Der große Papst, Johannes der 23., ich bin kein Katholik, aber der war ein großer Christ, sein sterbende Worte war: Vergib uns Kain, wir Christen, wir haben unser Bruder Abel ermordet. Das war sein letztes Wort, das war tiefsinnig und sehr richtig. Brudermord. Nebenan, die ganze Buch Genesis ist ein prophetisches Buch.
Was ist die Thema Genesis? Bruderhass und Brudermord. Gehen Sie durch die ganze Geschichte mit Ishmael und Isaac, mit Jakob und Esau, mit Josef und seine Brüder und. Und mit der Ausnahme mit Isaac und Ishmael, das hat mit Islam und mit Israel zu tun, geht das alles über Juden und Christen vorgedeutet. Alles ist vorgelegt in das Buch Genesis. Der Hass die Juden gegen die Erfüllung in Jesu und die Hass die Kirchen und die Christen gegen Israel, weil Israel Gott abgelehnt hat. Das ist alles in das Buch Genesis. Aus Brudermord kommt Massenmord. Das fängt nicht mit Hitler, Stalin und Saddam Hussein und anderen, Lamech, der Massenmörder. Dann gibt Engelehe, Okkult, auch endzeitlich, die Okkult-Betonung, die wir in unserer Zeit haben. Dann Kulturaufstand gegen Gott, die Welt in Aufruhr gegen Gott wie heute, das ist zur Zeit Noah. Und dann die letzte Schritt, das ist die Babelsturm. Was bedeutet Babelsturm? Das ist ein dreifacher Bild hier. Babelsturm, Turm zu Siloa und the World Trade Building. Das bedeutet, der Mensch in Aufruhr gegen Gott, mit unserer wirtschaftlich und Macht, wir bauen zu Himmel hoch. Und Gott zerstört der Babelsturm und verwirrt die Sprache unter den Menschen. Der Turmbau zu Siloa im Lukas-Evangelium, sehr wenig erwähnt, ist ein großer Turm und es fällt um 20 Leute sterben und man wird gefragt, wer ist schuldig?
Und Jesus sagt, alles sind schuldig, tut Buße. Und der Turm baut zum World Trade Building. Ich bin New Yorker. Wohne außerhalb New York. Ich kenne sehr gut, wie das Riesen...
Das war eine schreckliche Massenmord, die geplant war und zum Teil durchgeführt. Könnte viel, viel mehr gestorben, wenn Gott nicht einen Riesenstau macht in die Stadt. 3000 sind gestorben, es wären mindestens 30.000, wenn die Leute da im Amt waren. Das war eine schreckliche Massenmord von einem Götzendiener, Islam. Schrecklich, aber es hat auch in das eine biblische Wahrheit. Denn die World Trade Building war ein Zentrum großer wirtschaftlicher Firmen, ein Zentrum von Macht, ein Streben bis zum Himmel hinauf. Und das ist Symbol der moderne Mensch. Wir sind die Herren der Welt. Und das wird zerstört sein. Gott kann auch Feinde benutzen, sein Werk ans Ziel zu bringen. Denken Sie doch, das ganze Alte Testament ruft der Feinde gegen Israel. Die Assyrer, die Babyloner, steht in der Bibel.
Und das bedeutet, heute glaubt kein Mensch mehr an die Menschen, kein denkender Mensch. Nach Auschwitz, nach die Straflage in Sibirien, Saddam Hussein und. Kein Mensch glaubt an der Menschsein.
Ich bin ganz gegen Sigmund Freud, aber eine Wahrheit liegt bei Freud. Er sagt, alles, was wir tun, hat egoistische Quellen. Und das ist sicher biblisch und richtig.
Die Tatsache ist, diese World Trade Building und dieser Babelturm sind Zeichen der Ende und der Anfang. Mit der Babelsturm, die Zerstörung, was passiert next? Die Berufung Abraham, die Berufung Israel. Ein neuer Zeitabschnitt. Und was passiert bald? Niemand weiß Tage oder Stunde. Und bald für Gott kann eine Sekunde sein und 1000 Jahre bei uns. Aber so lange dauert das nicht. Das bedeutet die Wiederkunft Jesu, die Bekehrung Israel, als Israel umlagert ist von der ganzen Welt mit Feinden, die Bekehrung zum Ölberg, die Wiederkunft Jesu, die Spaltung der Ölberg, die Bekehrung Israel und die Anbrechung Gottes Friedensreich. Diese Türme sind Zeichen. Der Mensch glaubt an Technologie. Kein Mensch glaubt an den Mensch mehr. Fortschritt bedeutet technologischer Fortschritt, keine menschliche Fortschritt. Babelsturm, die letzte Zeichen und damit die Berufung Abraham und ein neuer Abschnitt Gottes. Ins Gericht ist immer Gnade. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo Gericht gibt ohne Gnade. Ein faszinierendes Beispiel ist zum Beispiel Simpson. Als Simpson die Augen rausgenommen wird, weil er sein Geheimnis übergeben wegen dieser Hure Delilah. Die letzte Teil dieser Abschnitt war, und sein Haar fing zu wachsen an. Ich würde sehr gerne, wenn das bei mir auch der Fall, aber ich bin kein Simpson. Gott gibt sein Geschöpf nicht auf. Immer wo Gericht gibt, gibt Gnade. Und wo Gnade gibt, gibt Gericht. Die Kreuzigung Jesu ist auch Gericht. Denn wir sind alle mitschuldig an sein Tod. Die Römer, die hauen ihn fleischlich, die Juden, die hauen ihn geistlich und die Jungen, die hauen ab. Und Jesus antwortet in dieses schreckliche Gericht mit Finsternis über das Land, verflucht ist der, der am Holze hängt mit Evangelium. Gericht und Gnade sind eine unzertrennliche biblische Einheit. Wer Gericht nur predigt, weiß nicht von der Liebe Gottes. Wer Gnade nur predigt, der predigt seine Gemeinde ins Gericht. Weil der einzige Weg zu Gnade geht um Gericht. Dass ich selbst weiß, ich habe dich am Kreuz genagelt, wie Rembrandt das wunderbar in alter Pinakothek malt. Interessanterweise ist, dass Gott rettet die Welt durch einzelne Menschen. Hier haben wir nicht mit marxistischer wirtschaftlich und sozial denken, die sehr tief hineingenistet ist in unsere kapitalistische Gesellschaft und unter den Historikern. Durch einzelne Menschen, durch ein Noah, durch ein Abraham, durch ein kleiner Mensch wie Isaac, durch Israel, durch bis zu natürlich Jesus ist das Zentrum, ein Mensch. Durch die ganze Ohrgeschichte sind Vordeutungen von der Berufung Israel. Weil Gott sieht Geschichte so. Und sogar in die Anfang vor die Berufung Abraham ist sein Plan reingelegt. Die Trennung von rein und unreine Tiere ist zentral in ganzer alttestamentlicher Verständnis. Denn weil Israel erwählt wird, Entschuldigung, von alle Völker, die Tierwelt wird auch getrennt, was Israel in sich hineinnehmen kann. Wenn er nimmt, was unrein ist, wird er besudelt sein im Leib, Geist und Seele.
Die Tierwelt wird getrennt. Und so ist es bei Noahs Arke. 7 Paar reine Tiere, 1 Paar unreine. Auch bei die Rauslassen von den Vögeln. Die erste ist eine Rabe, die unrein ist, und 3-mal eine Taube. Reinheit. Und wenn man das in die Tiefe verstehen, das habe ich nicht die Zeit hier zu zeigen, hat es mit die 3 heilsgeschichtliche Angebot Gottes zu tun, dieser Bezug zu den Tauben. 8 Menschen sind gerettet in die Arke. Warum 8 Menschen? 8 ist eine stehende Zahl. Das ist der Zahl 7 Schöpfung plus 1, Beschneidung. Das führt zu die Beschneidung. David, die wichtigste Königin Israel, ist die 8. Sohn Isai, und Jesu, der Sohn David, ist 2-mal beschnitten. Ich glaube, ich habe das einmal hier gesagt, ich sage es ein 2. Mal. Beschnitten wie jeder jüdische Knabe am 8. Tag fleischlich, und dann, als er gekreuzigt ist, steht geschrieben, genau Beschreibung einer Beschneidung. Der Vorhang zum Tempel, zu sein Schichenah, sein geistliche Potenz, wird gerissen. Von oben nach unten, das ist genau der Form einer Beschneidung, dass diese Schikanah bei den Missionen rausgehen könnte. Denn es steht in Talmud, ohne natürlich den Namen Jesus zu nennen, dass kurz vor dem Untergang der Tempel nicht mehr funktioniert hat im Tempel. Der Los hat nicht funktioniert, die Opfer hat nicht funktioniert, alles hat nicht funktioniert. Das sagen die Juden, die nicht an Jesus glauben. Denn Gott war nicht mehr im Tempel, er war mit der Gemeinde unterwegs. Und es wird nie mehr eine göttliche Tempel geben. Denn Jesu Opfer ist anstelle aller Tiereopfer. Und zu glauben, dass Tieropfer nochmal eingeführt, ist ein Widerspruch der Kreuzigung Jesu und seine Bedeutung. Und manche sagen, es wird ein vergeistiger Opfer. Die Opfer Salomos ist zutiefst vergeistig, wenn man das versteht. Nein, die endgültige, der Tempel wird zerstört, ich baue sie wieder auf, die endgültige messianische Tempel. Warum ist Israel erwählt? Das ist eine Ursache ständiger Antisemitismus. Viele Leute glauben, wir Juden glauben, dass wir besser sind. Steht nirgends in der Bibel, dass die Juden besser sind. Und ich kann euch eines sagen. Viele Leute glauben, die Juden sind alle Genien. Sie wissen, dass wir waren weniger als 1% die Bevölkerung in Deutschland. 550.000 Juden von 80 Millionen und 1/3 die Nobelpreisträger waren Juden. Man glaubt, das muss ein Volk der Genien. Na, aber Goebbels hat das anders gesagt. Das ist ein minderwertiges Geschlecht. Ja, das ist eine merkwürdige Lüge. Das ist eine sehr merkwürdige Lüge. Tatsache ist, dass wir kein besonders begabtes Volk. Und ich kann euch das sehr einfach beweisen. Schauen Sie die Griechen und die Juden. Ich kenne Geschichte gut, ich bin Historiker. Die Griechen waren haushoch überlegen über uns. Als Denker, wir haben kein Platon und Aristoteles, als in Literatur, Sophokles neben Shakespeare, der Größte, alle Dramatiker, sowas haben wir im Judentum überhaupt nicht. In Bau, was man denkt, da der Parthenon da, aber wir haben nie sowas gehabt, außer natürlich der Tempel. Nur in einem Bereich waren wir die Griechen haushoch überlegen, und das ist im Glaubensbereich, weil wir Gottes auserwählte Volk sind. Die Juden sind nicht erwählt, weil sie besonders Gaben haben. Dass wir in die moderne Zeit so viel die Welt gebracht hat, ist sehr einfach zu erklären. Wir dürfen nicht Jahre, Jahrhunderte lang das zum Geltung bringen. Zweitens, wir haben immer die Betonung auf Lesen und Schreiben, das Buch, Torah und auch Talmud, dass jede jüdische Mutter will, dass ihr Sohn entweder ein Jurist ist oder ein Facharzt. Ich war der schwarze Schafe in der Familie. Ja, das ist die jüdische Tradition. Das bedeutet nicht, dass wir kluge, auch weil unsere Art des Denken passt die Zeit, in wen wir leben. Das deduktives Denken, Kant und Hegel, kann niemand mehr nutz sein. Ich gebe euch nur ein Beispiel. In einem Einführungsseminar für Theologie, oh, ich war der Schreck aller meinen theologischen Lehrer, aber wirklich der Schreck, niemand vergisst mich. Da komme ich da rein und auf der Tafel stand von einem sehr klugen Doktor, deduktiv, das. Ich komme rein, ich habe gesagt, wischen Sie das weg. Niemand hat mich gekannt, ich war erstes Semester, ich habe vorher promoviert, man würde hier sagen, die gucken mich an. Und der war ein guter Mann. Es gibt Professoren, die klug sind, die sind die Ausnahme. Das bedeutet, sie sind bereit, von mehr hohen Pferd runterzusteigen und mit Wahrheit zu tun, nicht ihr Theorie. Und er sagt, ja, warum? Ich habe gesagt, weil ein Fehler da ist und dieser Fehler bricht alles zusammen. Ich habe ihm den Fehler gezeigt, Er hat das zugegeben und er hat das abgewischt. Das ist ein guter Professor, ja? Jemand, der bereit ist, seine Fehler. Ich habe viel mit meinen Professoren so durchgemacht, ja? Ich war der Schreck. Sogar ein berühmter Professor wurde eingeladen, Vorträge zu halten. Der Tag nach ich in eine Vortragsreihe. Und er sagt zu dem Pfarrer, Dr. Jaffin, den will ich niemals vergessen. Das war 30 Jahre danach, ja? Ich sage nicht, was ich diesem Mann angetan habe, ja? Ja, ja. Warum ist Israel erwählt worden? Einfach war Gott Israel erwählt. Wir Menschen wollen immer kluge Antworten. Aber so viel der Himmel ist als die Höhe, so viel höher sind Gottes Gedanken und Wege als unsere Gedanken und Wege. Das ist immer das Problem der Menschen. Wir wollen da oben und nicht hier unten. Wer sich erhebt, wird erniedrigt. Und wer sich erniedrigt, wird erhoben sein. Und wir wollen immer die Wahrheit, die endgültige, schlüssige Wahrheit, die wir nicht enträtseln können. Immanuel Kant, sicher einer der größten Denker aller Zeiten, hat ein Buch, Axen 102, über ewige Frieden geschrieben. Und wissen Sie, was passiert ist? Ein paar Monate später fängt die Napoleonische Kriege an. Ja, das war die ewige Frieden, die dieser kluge Mann ausgedacht hat. Warum ist Israel erwählt, weil Gott Israel erwählt hat? Und das ist seine Wahl. Und weil er dieses Volk in besonderem Maßen liebt. Ich weiß nicht warum, ich finde mein Volk sehr schwierig, sehr komisch. Aber das ist Gottes Sache. Ich muss sagen, unter Juden zu sein, ist nicht unbedingt leicht. Ich habe erzählt, bei Israelreise mit Bruder Klenk, wir waren fast 100 Leute, und in einer von den Bus, da war einer, der redet genauso viel wie ich, da gibt wenige auf die Welt, die so sind, ja, aber es war ein Jude natürlich, und die haben die Fehler gemacht, dass sie nur ein Mikrofon in dieses Bus gemacht haben, die müssen zwei, mit zwei Juden, ja, und wir kämpfen immer über die Mikrofon, und er geht durch, er lädt die Bau der 50er Jahre, kein Mensch hat Interesse gehabt an die Bau der 50er Jahre, ich habe das Mikrofon von ihm genommen, er war entsetzt, er sagt, entweder reden Sie oder rede ich, und ich habe gesagt, ich rede, Sie haben ganz recht, ja? So ist das unter Juden. Wir sind ein komisches Volk, aber Gott macht, Gott hat Humor. Das ist klar, dass er uns erwählt hat. Gott hat uns erwählt wegen einem Grund. Die ganze Geschichte Israel ist die Geschichte Jesus von Nazareth. Die ganze Geschichte. Wer hat das gewusst? Mark Chagall. Ich mache gerade eine Führung in Gerolstein, wo ich auch kein Sprudel, diesen berühmt dafür, getrunken habe, sondern nur reines Wasser. Ich habe eine Führung gemacht und ständig gibt Kreuzigung. Kreuzigung über biblische und nachbiblische Geschehen. Jesus ist zutiefst verankert in unserer Geschichte. Chagall hat das gut verstanden. Der leidende, erlösende, segnende Herr. Und steht er ständig als der Gekreuzigte über das jüdische Leiden und das jüdische Not. Im tiefsten Herzen Grund war ein Christ und er könnte das nicht sagen und zugeben in die Zeit der Verfolgung. Und das verstehe ich wohl. Das bedeutet, die ganze Alte Testament ist christologisch zu verstehen. Nach jüdischem Verständnis, anders als die meisten Christen. Die Christen sagen Prophetie, das fängt an mit Amos und dann die großen Propheten. Nein, nach jüdischem Verständnis, es gibt die Vorderer und die Schriftpropheten. David und Salomo sind auch Propheten. Und wer ist die wichtigste Prophet für einen Jude? Wer weiß das? Mose, das sehr gut. Das bedeutet, der ganze Buch Mose ist ein prophetisches Buch. Nur, die Juden wissen das, die Christen wissen das nicht. Aber was die Christen wissen und die Juden wissen nicht, ist, warum ist es ein prophetisches Buch? Weil das ganze Buch zielt auf Jesus. Deswegen ist es prophetisch. Es gibt überhaupt nicht im Alten Testament, was alt ist oder veraltet. Das hat direkt mit Jesus zu tun. Und ich werde das jetzt beweisen. Und ich beweise das nur durch zentrale Sachen. Die grundlegende Wunde in Israel ist der Auszug aus Ägyptenland. Die letzte Plage muss die Sohn Ägypter sterben und Israel als Vergeltung für was passiert mit Israel und Israel wird errettet. Ich habe euch, glaube ich, gesagt, über das Passa, habe ich das nicht hier gesagt? Ja, ich halte so viele Vorträge, ich kann nicht mehr erinnern, wo ich was gesagt habe. Die kommen raus und wir wollen am dritten Tage den Herrn opfern. Und Israel geht durch den Tod zum neuen Leben am dritten Tag dem Herrn zu opfern.
Das wissen die Katholiken viel besser als wir, denn in die katholische Liturgie zu Osterabend ist genau das immer vorgelesen werden.
Als Vordeutung der Weg vom Kreuz zur Opfer. Es gibt Evangelische, die glauben, alles, was die Katholiken tun, ist falsch. Das ist absolut Unsinn. Die haben manchmal recht, nicht nur falsch, ja. Die sind auch Brüder und Schwestern, die ganz andere Wege gehen als wir. Ich bin evangelisch und ich bin nicht ökumenisch im Sinne Rom oder im Sinne Genf. Aber wir haben nicht die letzte Wahrheit verpackt. Luther hat das auch gewusst, dass Gott viel mehr ist als jede Auffassung von ihm.
Am dritten Tage sind wir durch den Tod zum neuen Leben gegangen, eine Vordeutung von Kreuz und Auferstehung. In die Zentrum von jüdischer Glaube steht Jesus. Und wer hat das gemalt? Marc Chagall.
Das habe ich gesagt. Niemand sagt, dass ich nochmal meine Jacke ausgezogen habe. Bitte nicht denen von kein Wort. Das wird Strafgerücht über mich sein. Meine Frau ist so lieb, aber sie hat ihre Grundsätze und das ist eine.
Ja, jeder hat andere Grundsätze. Marc Chagall malte, ich wiederhole, in ein Aquatint. Mose liegt rechts oder links liegend mit die Tafel, die Israel empfangen wird. Und wer führt Israel durch den Tod zum neuen Leben? Den gekreuzigten Jesus. Wer mehr als Mose ist für ein hasidischer Jude wie Chagall, kann nur Gott sein. Israel kommt in eine Wüstenlandschaft. Die haben keine Orientierung. Wir leben in einer Wüstenlandschaft. Die ganze Welle der Pornografie in Deutschland ist die schlimmste überhaupt. Die Welle der Pornografie, die Welle der Abtreibung, die Welle, wir toben uns aus, das ist bei all den. Sex, ich habe nichts gegen Sexualität, das ist was wunderbar, wo es gehört in die Ehe. Aber diese ganze wilde Unbegrenztheit der Mensch, der stürzt ihn in tiefster Einsamkeit. Weil jeder benutzt der andere, nicht nur sexuell, sondern auch wirtschaftlich in jedem Bereich. Und dann der Mensch wird allein gelassen. So viel Einsamkeit habe ich selten in geschichtlich, wenn ich die Romane lese, wie in unserer Zeit. Und das kommt aus dieser alle für mich Einkaufsgesellschaft. Jeder muss sich selbst verwirklichen. Wir kommen in diese Wüstenlandschaft und wir haben keine Orientierung. Wer ist der gute Hirte, der uns Orientierung gibt? Das ist ein Thema, die läuft durch die ganze Bibel. Der gute Hirte, David singt, der Herr ist mein Hirte. Israel erlebt diese Hirtenerlebnis, geführt als die Herde. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe liest. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Hier ist ein gesamtes, so sieht man die Bibel. Bibel ist nicht, da steht geschrieben. Da kannst du jede mögliche Sekte führen. Man nimmt es, zerpflückt es aus dem gesamten Zusammenhang. Bibel denken, Bibel sehen ist durch die Bildsprache, durch Jesu Verständnis, durch thematische Verständnis, gesamtbiblisch zu sehen. Das ist lutherische Theologie.
Die Landnahme. Israel versucht, das Land zu übernehmen mit Stärke. Sie versucht es mit Schwäche. Was klug ist, mit Schwäche. Meine Kraft ist in den Schwachheit. Und den Schwachen mächtig. Und das gelingt auch nicht.
Israel kann nur das Land übernehmen, wenn ihr Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist. Denn Gott führt diesen Krieg. Satan, der Äffchen Gottes, heiliger Krieg, Islam. Aber heiliger Krieg ist biblisch. Heiliger Krieg führt Gott Vater, gibt ein ganzes Buch von Gerhard von Rath, ein sehr gutes Buch über heilige Krieg im Alten Testament. Jetzt ist es satanisch missbraucht werden. Der Äffchen Gottes. Gott führt Israel die Mauer brechen. Was für Mauer? Das sind nicht nur die Mauer Jericho, das ist die Mauer, die grenzen Israel von ihr Gott ab. Israel braucht die Tiefe des Glaubens haben und die Vertrauen in Gott und nur dann wird Gott für denen wirken. Und er wirkt im Privaten öfters nicht, wie wir das haben wollen. Genau dieser Text von heute. Öfters in ganz geheimnisvoller Arten, ganz anders. Und nur im Rückblick, wie bei Josef, sehr, sehr gutes Beispiel, sehen wir seine Wirkung. Denn der Mensch weiß nicht, was gut für ihn ist und er sieht, was für Augen ist. Aber Gott sieht das Herz und er weiß wirklich, was wir brauchen. Er hat eine andere Schau, da oben und da unten. Israel kriegte
Gebote und Verbote. Alle die zentralen Gesetze Israels sind Jesu anders zu verstehen. Was Christen am meisten geläufig ist, sind die 613 Gebote und Verbote. Mittelpunkt ist der Bergpredigt. Propheten kommen und sagen,
das ist nur Lippenbekenntnis für euch. Zwei, Jeremia und Hesekiel sagen, das wird in eure Herzen, in eure Wesen hineingeschrieben. Und das tut Jesus, der Bergpredigt. Moses sagte euch, ich sage euch. Und wie gesagt, er tut das in Bezug zu zwei Gebote, Ehebruch und Mord, weil er der Sohn David ist und David ist Ehebrecher und Mörder und er zeigt, was das im Geist ist und erfüllt das im Geist. Jesus zeigte uns in der Bergpredigt, was Gott will.
Now, die Bergpredigt ist nicht verstanden von Theologen, der Form der Bergpredigt. Theologen streiten, ist das ein Rede an die Volk oder eine Rede an die Junge? Es ist an beide nicht gesprochen. Es ist durch denen gesprochen.
Die sind dabei. Kann man verlangen von den Jungen, dass sie vollkommen werden? Kann man verlangen, dass sie ein Leben ohne Hass und Begier haben? Dass sie ihr Feinde immer lieben? Ich kann euch sagen, wer der Bergpredigt verstanden. Ich komme immer von außertheologischem Verständnis, weil ich eine gewisse Bildung habe. Und das ist William Shakespeare. William Shakespeare hat eine einmalige Form als der größte Dramatiker. Der Form, der Held redet mit sich selber. Wer Macbeth und Hamlet, oh, ich weiß, Pietisten gehen nicht ins Theater, ich würde euch nicht schaden, zu Shakespeare zu gehen. Da würden sie eine Menge lernen über sich selber auch. Und Shakespeare war auch ein Christ. Der Held redet mit sich selber. Und genau das hat Jesu, diese Form, ist die Form, die Shakespeare übernommen hat von der Bergpredigt. Der Bergpredigt ist Jesu Reden mit dem Vater. Du hast das auf mich gelegt. Vollkommenheit. Konsequente Feindeslieben. Ein Leben ohne Hass und Begier. Selbstverständlich gibt Texte in der Bergpredigt, die auch mit uns zu tun. Aber das Zentrum ist Jesu Auftrag von dem Vater. Denn Jesus kann niemals Vollkommenheit von uns verlangen. Denn er weiß sehr genau, dass kein Mensch ist vollkommen. Und er kann kein konsequente Feindesliebe verlangen. Das können wir nicht erfüllen. Und ein Leben ohne Hass und Begier. Das ist sein Auftrag. Und deswegen sagt er, es ist vollbracht. Am Kreuz sagt er das. Fleischlich das Gesetz Mose, geistlich ausgelegt in der Bergpredigt. Die Reinheitsordnung. Die Reinheitsordnung, ich habe einen ganzen Vortrag ausgearbeitet über die Reinheit im Alten Testament und die Vollendungen Jesus. Das war, als die Bahn noch schlechter funktioniert zwischen Ost- und Westdeutschland. Ich habe zwischen Kulmbach und Stuttgart diesen Vortrag gemacht. Das hat 6 Stunden damals gedauert. Heute kann es ewig dauern, wenn der Zug nicht weitergeht. Ich hoffe, dass heute das geht mit mir. Die Reinheit, das läuft durch die ganze Bibel, diese Themen. Vor allem in Tora. Was ist Reinheit? Fließendes Wasser. Fließendes Wasser bedeutet durch die ganze Bibel 3 Sachen. Wasser ist Leben. Unter Wasser ist Tod. Und Wasser ist Reinheit. Das geht durch die ganze Bibel. Denken Sie an Elias Kampf um das Wasser, woher dieses Reinigungswasser kommt. Denken Sie, wie die großen Patriarchen ihre Frauen am Brunnen, am Ort der fließendes Wasser getroffen haben. Und. Denken Sie, wie Jesu trifft diese Samariterin, diese Sektiererin am Brunnen und redet von sich als die Reinheit. Und wie er redet für denen, die körperlich erstarrt ist und wartet, dass die Wellen bewegt werden, bewegendes Wasser. Und er bezeugt dich als diese bewegende Wasser. Leuchtet doch die ganze jesuanische Botschaft. Und das ist erreicht in einer Zeichenhandlung, die Christen nicht verstehen. Interessant, die Christen verstehen gut die Zeichenhandlung meistens im Alten Testament, aber nicht die im Neuen. Das ist eine merkwürdige Tatsache. Als Jesus gekreuzigt ist, er ist durchbohrt. Und Wasser und Blut kommt von sein Leib. Was bedeutet das? Ah ja, die evangelischen Theologen sind sehr schnell bei Wort. Wir wissen, das sind die 2 Sakramenten. Die Katholiken machen einen Fehler mit 7 Sakramenten. Das kann man so oder so sehen. Aber das ist nicht die tiefe Bedeutung dieser Aussage. Das Blut hat mit die Tieropfer, Jesu Tieropfer anstelle aller Tiereopfer, wie es im Neuen Testament steht. Und das Wasser in sein Tod, Wasser ist Tod, Unterwasser, ist der Weg zum ewigen Leben. Wasser ist Leben. ewige Leben, denn er ist die endgültige Reinheit Gottes. Wer hat das gewusst, ohne das von mir gehört zu haben? Das ist nicht bekannt. Die Bibel wimmelt von Zeichen, hat nochmal Bildsprache. Bin froh, jemand hat mir gefragt, wann mache ich nochmal eine Führung in die alte Pinakothek. Das freut mich. Denn genau das, dass wir Augen haben und wir sehen nicht. Zentrale Texte, die nicht verstanden werden. Und die andere ist die Tieropfer. Und das habe ich gerade gesagt. Jesu Opfer ist anstelle aller Tieropfer. Das steht im Neuen Testament. Deswegen will Gott kein neuer Tempel, weil er die endgültige Tempel ist. Die drei Tage von Kreuz zu Auferstehung. Der Tempel wird zerstört, ich baue die wieder in drei Tagen auf. Das war ein Grund, warum die riefen, kreuzige ihn. Trotz das alles, Israel nimmt ihrem Gott nicht an. Dazu, wie die Bibel zu lesen ist in Bezug zu Jesus, gibt noch eine zentrale Pfade. Und das ist konsequente Offenbarung. Wenn Sie die Bibel richtig lesen, und das bedeutet nicht, da steht geschrieben, Leute, die mit Sprüchle-Theologie, das geht nicht weit, weil das kann zu jeder Sekte führen. Ich gebe euch ein gutes Beispiel, ein Sprüchle-theologische Sekte. Da steht geschrieben, wir werden über Schlangen treten können. Und natürlich in Südcarolina, wo die Bildungsstand sehr niedrig ist und wo Daimler-Benz und BMW sind, und die werden was da erleben von dem Bildungsstand, was da ist, gibt eine Sekte, die diesen Text als zentralen Text nimmt. Aus ihr Zusammenhang, und da sind sie alle, sehen Sie alle? Die sind Watermarkers, die sind sehr schön, große, giftige Schlangen, so dick wie das, so groß wie das. Und ich will beweisen, immer Sektiere wollen beweisen, wie fromm sie sind. Sie angeben mit Wunder, das ist typisch für Sektierentum immer. Ich zeige, wie fromm ich bin. Christlicher Glaube ist in Demut unter dem Kreuz. Und ich werde beweisen, ich gehe ganz langsam, merken Sie, wie die Schlangen mich alle beißen, ich schaue meine Frömmigkeit. Und manche, die Laodicea, die gehen ein bisschen so rum, ja, ich bin Sportler, ich weiß, wie man das schnell durchkommen kann. Aber ich kann euch sagen, diese Sekte ist ausgestorben. Es gibt nicht mehr. Vielleicht neue Schlangensekte gibt es inzwischen Zeit. Wie ist dieser Text zu verstehen, wir werden über Schlangen gehen können? Ja, von der Bildsprache. Die Schlange ist der Satan. Eine wird kommen, den Satan seinen Kopf zu zertreten. Die erste messianische Aussage, 1. Mose 3. Und deswegen wird der Satan keine Macht über uns haben. Das ist, wie die Bibel zu verstehen ist. Doch die Bildsprache im gesamtbiblischen Rahmen. Nichts zerpflückt. Aber Herr Pfarrer, da steht geschrieben. Das ist unter die Strich so zu reden. Da steht geschrieben in die gesamte biblische Einheit. Und die Zentrum ist Kreuz, Auferstehung, Heiliger Geist, durch das Wort und. Keine Sprüchle-Theologie, sondern gesamtbiblische Theologie. Der Buchstab hat tiefe Wert, wie Augustin in sein grundlegender Buchstab und Geist. Aber es ist die gesamte Buchstab durch das Bild und thematische Verständnis, die zu einer Einheit der Bibel führt. Konsequente Offenbarung. Erstmal, eine wird kommen, den Schlange deinen Kopf zu zertreten. 1. Mose 3. Sag nicht mehr als das, doch irgendwo, irgendwann, irgendwie. 1. Mose 12. Durch dich, Abraham, würde alle Völker auf Erde gesegnet. Das bedeutet nicht Abraham und Ishmael. Denn es steht sehr deutlich geschrieben, dass Ishmael eine Macht, und das ist Islam, hat eine Machtaussage, aber nicht der Segen Gottes. Der Segen des Messias wird, denn es läuft durch das ganze Alte Testament, Abraham, Isaac, nicht Ishmael und Jakob. Und das steht im Neuen Testament, in Römer 9, Abraham, Isaac und Jakob. Wo kommt dann dieses liberale Geschwätz, dass wir alle die gleiche Vater und die gleiche Glaube haben? Islam ist eine Verfälschung der Bibel, wissen Sie das? Das ist nicht meine Thema für heute, aber ich sage euch ein Buch, die sehr wert zu lesen ist. Über Islam, für denen, die wirklich die Mühe nehmen, längere Bücher zu lesen in die Tiefe. Es ist von meinem Freund Ingo Resch in Deutsch übersetzt, die Resch-Verlag ist ein hochstehender Verlag. Das heißt, es ist von Bat Jeor, Bat B-A-T, Dr. Jeor, J-E-O-R. Das ist eine ägyptische Jüdin, sie ist eine sehr bekannte Historikerin, und das Buch ist in mehrere Sprachen übersetzt. Das ist die Geschichte des Christentums unter Islam. Aber es geht auch über Judentum, von Mohammed bis heute. Wissen Sie, dass Mohammed einen Vertrag mit den Juden gemacht hat in Medina und den Zertrag zerrissen und alle Juden abgemetzelt. Wissen Sie das? Das ist Vorbild, dass Islam kann immer Verträge machen und denen benutzen in eigenen Sinn und denen dann zu Null machen. Es hilft nicht, Israel einen Vertrag mit den Palästinensern zu machen. Die können das immer abbrechen, wann und wie sie wollen, im Sinne ihrer Glauben. Wissen Sie das? Noch ein Punkt über Islam, das niemand hier weiß. In Florida habe ich eine Sendung von NBC gelesen vor anderthalb Jahren. Das war haarsträubend. So eine ganz weltliche Sendung und wir gingen in Landen der Länder der Chaos, der Konflikt, der Terror. Und dieses Mal war das Syrien. Syrien ist, vielleicht ist Saddam Hussein in Syrien, vielleicht sind seine Waffen da auch, das ist sehr möglich. Aber die unterstützen Hamas und Dschihad und so weiter. Und wir kommen in eine Moschee. Eine riesen Moschee, das ist die Umayyad-Moschee, die größte Dynastie in der Geschichte Islam. Und es ist eine junge Frau, sie hat keine Ahnung, theologisch oder was, sie will lernen. Und sie sagt, sie kommt zu einem Minarett, mitten in dieser Moschee, und fragt, wie heißt der Minarett? Das heißt der Jesu-Minarett. Ich werde plötzlich wach, ich habe aufgehört, meinen Hamburger zu essen sogar. Ja? Ja, der Jesu-Minarett. Und dann fragt sie, warum der Jesu-Minarett? Weil Jesus kommt wieder hier. In meiner Bibel steht deutlich zum Ölberg, wo es sieht, dass er weggeht, wird er wiederkommen. Und dann fragt sie, was wird er tun? Ja, er kommt, Beweis zu geben, dass er nicht gekreuzigt ist für die Sünde der Menschheit, damit es das neue Bund annulliert und dann jeder Jude zu schauen, dass jeder Jude auf Erde getötet ist. Ende des Zitats. Sollen wir lernen, ein bisschen mit wem wir es zu tun haben. Unsere Politiker sollen das wissen und auch unsere liberalen Theologen. Das ist eine antichristliche Gestalt. Niemand weiß, ob der Antichrist ein Mensch oder ein Geist ist oder beides. Aber eines wissen wir, dass Islam sehr damit zu tun hat. Das sehen wir in Ezekiel 38, 39 und in Psalm 72. 1. Mose 49, wir lernen, aus welchem Stamm er kommt. Juda, du bist der Held für die Heiden. Er kommt aus der Stamm Juda, von wem Jesus stammt. Dann bei 2. Samuel 7 wissen wir, aus welcher Haus und Geschlecht. Es wird immer genauer. David, du wolltest den Herrn ein Tempel bauen. Nein, der Herr baut dir ein Tempel, der in Ewigkeit bleiben wird. Er kommt aus der Haus und Geschlechte David. Merken Sie, jedes Mal wird man genauer wissen. Und dann haben wir die zwei Evangelien im Alten Testament. Eine steht sogar sehr früh, Psalm 22 und dann das Jesaja-Evangelium. Psalm 22 habe ich hier ausgelegt. Das kennen Sie, dass das ganze Evangelium in diesem Psalm. In das Jesaja-Evangelium, darüber habe ich ein Buch geschrieben, das jetzt in Spanisch übersetzt wird, ist das ganze Evangelium vorhanden. Die Jungfrau gebohrt, sogar Kreuz steht in einer unbekannten Stelle. Und durch meine Predigt zu Jesaja 9 wurde die ganze Synode in Württemberg aufmerksam gemacht und in Aufruhr versetzt. Jaffin hat mehrere Dinge in Aufruhr gesetzt. Und das war interessant, denn wenn Sie Jesaja 9 richtig lesen, nicht was dick und schräg geschrieben, sondern das Ganze, in Mitte dieser Texte, heißt ewiger Vater, Friede, das ist alles wunderbar, steht über Mäntel, die den Feuer, blutbeschmierte Mäntel, den Feuer übergeben. Und ich habe zu Chris Vesper gepredigt in mein kleinen Mamsheim, was ist das? Das sind die Mantel der gerechte Jesu, die mit Blut beschmiert Kreuz, die das Feuer des Gerichts übergeben ist. Verflucht ist er, der am Holze hängt, damit wir nicht ins Gericht kommen. Der Ruf zum heiligen Krieg in Jesu. Jesu erfüllt. Können Sie sich vorstellen, zu Chris Vesper mit aller Licht und Freude, der Pfarrer Jaffin predigt heiliger Krieg in Jesus. Das war ein Aufruhr. Ich sage nicht, wer das war, der ist noch am Leben, der geht direkt zum Dekan, der ein ganz linker Mann war und ein ganz friedfertiger Typ war. Und er sagt, ist das, was die Württembergische Kirche predigt, prägen sie Heiliger Krieg, Weihnachten? Das ist Jesu, Heiliger Krieg gegen Sünde, Teufel und Tod. Und dann, was tut man? Das geht zu die Württembergische Synode. Mit die Württembergische Pfarrer, Sie merken alle von meiner Aussprache, dass ich auch Württemberger bin, ja. Und Sie gucken das an. Und niemand hat je diesen Text so gelesen. Kein einziger Mensch. Und die machen eine Entscheidung. Dieser Dekan dürfte jemand als Beistand
holen und ich dürfte jemanden als Beistand. Ich habe Heiko Krümmer geholt, den ich sehr schätze, und der hat ein ganz modernistischer Prälat und wir sollen reden über den Text. Und der Dekan, bitte sagen Sie nicht weiter, was ich jetzt sage, denn das soll man wirklich, wenn ich tot bin, viele gesagt werden, aber sagen Sie nicht weiter, der Prälat fing an zu sagen, Herr Pfarrer Jaffin, Jesus ist nur Liebe. Ja, diese geschmierte Art, ja. Jesus ist nur Liebe. Jesus ist Liebe, aber nicht nur Liebe. Er ist auch allmächtig und heilig und so. Und was haben Sie getan zu Chris Vesper, die Mittelpunkt seiner Liebe? Reden Sie, das ist Heiliger Krieg. Und ich habe ein Filibuster. Wissen Sie, was ein Filibuster? Dass niemand sonst reden könnte. Weil ich habe gewusst, halbe Stunde muss das beendet, so ich habe halbe Stunde geredet, dass niemand anders zu Wort kommt. Ich weiß, was zu tun ist. Ich habe halbe Stunde geredet zu dem Thema, ob das liebevoll war, mit mir so umzugehen, ohne in die Text zu forschen und selber Gedanken darüber. Und ich habe das ausführlich halbe Stunde und das war das Ende des Gesprächs. Ja? Und das war fast das Ende Jaffin in Mannsheim. Die Weiterführung sage ich nicht, was danach passiert ist. Aber ich lebe, Sie merken, ich lebe noch als schwäbischer Pfarrer hier. Ja. Jesaja 9, nicht nur Jesaja 52, 53. Wir sehen nicht die Texte in der Bibel. Wir haben zu schnell gelernt, unsere Sprüchle, alles zu wissen. Ich habe gelernt, als ich mit Bruder Knecht 1979 mein erstes Buch Inri, Predigen zusammengefasst haben, ging ich durch alle meine Predigt. Man hat am Schluss 400 Exemplare, die gingen überall in die Welt. Ich guck die durch und ich mag die merkwürdige Entdeckung, dass die Predigt, die ich für die beste gehalten, mit Abstand die schlechteste war. Als ich reitete auf mein besonderes Thema. Und die Predigen, die mich in die Tiefe gebracht, weil ich könnte den nicht richtig verstehen, dass ich Widersprüche, es gibt keinen Widerspruch in der Bibel, das hat geführt zu die tiefste Kenntnisse. Und das hat mich zu etwas geführt für euch. Wir haben zu viele Sprüchle-Christen unter uns. Sie haben eine sprüchliche Antwort auf alles. Das ist nicht Theologie und das geht nicht in die Betonung, dass der Heilige Geist nur durch das Wort kommt. Denn diese Worte sind längst ausgenutzt. Es sind genau die Texte, die sich ärgern, an wen sie zu reifen haben, zu wachsen haben. Wenn wir glauben an Worttheologie, wir müssen die Bibel ernst nehmen. Und gerade die Heilige Kriege zum Beispiel, die sind Texte, wo man viel zu lernen hat. Oder die Opfergesetze im Alten Testament sind alle möglichen Themen. Als ich getauft war, der Pfarrer sagte zu mir, David, brauchst nichts mehr, du kennst das, aber vor allem nicht Levitikus. Wissen Sie, der dritte Buch Mose ist neben Jesaja die wichtigste Fund für ein Verständnis Jesus. Hören Sie auf mit Sprüchle-Theologie, fangen Sie an, biblische Christen zu sein. Suchen Sie die Texte, die Ärgernis für Sie sind, und an denen haben Sie zu wachsen. Sonst bleiben Sie erstarrt, ohne Wachstum. Über das habe ich in einer Geschichte erzählt, über eine sozusagen fromme Frau, die immer die fromme Haar trägt, immer in die letzte Reihe sitzt. Ich sitze immer in die erste, weil ich nicht gut hören kann, und immer fromm geht und hört jede Prediger, als ob das Gleiche ist, weil sie weiß im Voraus alles. Und sie starb neben einem Baum, die keine Früchte gebracht hat für 15 Jahre. Das will ich nicht, dass das bei euch passiert. Lasst euch von Gottes Wort angesprochen sein und neu lebendig gemacht werden, doch was euch ein Ärgernis ist. Jesaja Evangelium hat Kreuz, Auferstehung, Jesaja 24 bis 26 ist Auferstehung, auch mit Heiliger Geist. Alles ist in Jesaja-Evangelium zu finden. Zu gleicher Zeit Mika, der Ort, wo Jesus geboren wird, in Bethlehem. Trotz dieser Kenntnisse von Psalm 22, von Jesaja, von einer konsequenten Offenbarung, Israel versagt in die Wüste, bei der Landnahme, mit Götzenanbetung, versagt gegen Jesus. Ich rede nicht über Israels Versagen. Ich bin froh, an einem Ort zu sein, wo man weiß, dass Israel ist nicht ewig verflucht und verdammt, sondern dass die Gerichte über Israel sind Wege der Läuterung. Jeder Gericht Gottes ist ein Weg der Läuterung. Und das ist seelsorgerlich der härteste für uns, zu wissen, wenn es uns gut geht, dann sind wir in Gefahr. Und wenn wir in Leiden sind, dann kommen wir näher zu Jesus. Das ist eine harte Sache. Menschen kommen zum Glauben, weil sie Krebs kriegen, weil ihre Frau stirbt, weil ihr Sohn überfahren. Das will niemand hören. Es ist gegen die menschliche Sicht. Es gibt aber eine andere Sicht.
Das ist die göttliche Sicht in der Bibel. Und Menschen kommen zum Glauben durch Gericht. Und wir brauchen nicht Krebs erleben und die Frau verlieren und verfolgt sein. Wir brauchen nur die Bergpredigt lesen, wie Martin Luther sagt. Und ich merke, ich kann das nicht erfüllen. Ich bin ein verlorener Mensch. Und das führt uns unter den Kreuz zu der vergebenden Hände Jesu. Und dann sind wir neu, mit neuer Kraft und Führung ausgestattet. Lasst euch richten durch Gottes Wort, damit ihr aufgericht mit Freude und Kraft. So betet Martin Luther für jede Predigt. Richte mich jetzt, dass ich aufgerichtet mit Kraft die Gemeinde das zu bringen. Die Kirche und Jesu. Die Kirche sagt, wir sind ein Israel, die Kirche und Israel. Wir sind ein Israelsstelle. Haben sie nicht geschrien, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder, da lassen wir los gegen denen. Wir sind universell in unserer Aussage, sie sind nur für die Juden. Wir sind ein missionarischer Bund, das sind sie nicht. Wir haben das Evangelium, sie haben nur das Gesetz. Und sogar Martin Luther sagte, in einer haarsträubenden Aussage, ich werde mich beschneiden lassen, wenn die Juden jemals nach Israel zurückkehren und eine Stadt gründen. Ich würde gerne gleich an die Arbeit gehen, ihn zu beschneiden, aber das können wir nicht machen. Ja? So widergöttlich war manche Luthers antisemitische Aussage, vor allem das Buch, die von ihm stammt. Das weiß ich von Oswald Bayer, von einem Gespräch, die ich hier rausgeführt habe vor ein paar Jahren. Dieses Buch, die Juden und ihr Lügen, ist nicht von Nicht-Luther, ist eine lutherische Schrift. Es gibt eine Doktorarbeit in Jerusalem, der wollte Luther entlassen. Ein Jude, der wollte Luther entlassen und behaupten, dass es nicht von Luther ist. Ein Doktorarbeit ist falsch. Die Schrift kommt von Luther. Aber alle diese Aussagen, die Kirche, sind falsch. Und die sind Aussagen, die katholische Kirche, Aussagen, die Ostkirche und dann Aussage Martin Luther. Martin Luther fing an judenfreundlich. In seinem Buch 1523, dass Jesus ein gebürtiger Jude war, hat er eine Aufruhr, viel größer als jede Jaffin-Aufruhr verursacht, in die ganze christliche Welt. Ein Jude, ein verdammt und verfluchter Jude. Wie kann Jesus das sein? So weit entfernt waren wir von das Alte Testament, von das jüdische Erbe, dass wir nicht mehr wüssten, wer Jesus war. Wissen Sie, in Essen hat eine Tageszeitung für vielleicht 10 Jahre gefragt auf die Straße, wer war Jesus? Die erste Antwort, er war ein guter Katholik wie ich. Der zweite war, nein, ist evangelisch wie ich. Und die 7. Aussage, er war Jude. Diese Kenntnis verlieren wir auch. Ich habe früher immer gesagt, man kann Jesus malen als Schwarze, man kann Jesus malen als Deutsche, weil er ist für uns geboren und gestorben. Aber das sage ich nicht mehr. Man muss Jesus malen als Jude. Weil im Moment, wenn er als was anderes gemalt wird, dann vergisst man, dass er Jude ist und wir stürzen in einen neuen Antisemitismus. Und der Beweis dafür ist, Jesus als Frau zu malen. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Wenn man Jesu malt als ein Deutscher und, oder ein Franzose und man malt Jesus, dann geht man über die Rassengrenze. Die nächste Grenze zu sprengen ist die geschlechtliche Grenze. Das ist ein logischer und total falscher Weg. Jesus war kein Frau. Jesus war kein Deutscher. Und Jesus war kein Schwarzer. Jesus war ein Jude. Erstmal, ein Bund Gottes ist ein ewiger Bund. Ein Bund ist nicht kundbar, denn Gott steht für dieses Bund. Er hat nicht zu den Juden gesagt, zu Mose und die 70 Ältesten, nehmt die Gebote, was ihr haben wollt und lasst die andere. Er hat nicht gesagt zu Petrus, Johannes und die anderen Jünger, nehmet und esset. Wenn ihr wolltet trinken, könnt ihr trinken. Nehmet, esset, nehmet, trinken, nehmet die Gebote. Das bedeutet, er bürgt dafür. Und unser demokratisches Verständnis, die nicht biblisch ist, kommt da rein und sagt, ja, wenn die Juden untreu sind, dann Gott bricht den Bund. Wie wäre es mit uns, liebe Brüder und Schwestern? Wie treu sind wir gewesen Jesus gegenüber? Denken Sie an alle die Irrlehrer, an alle die Religionskriege. Denken Sie an die Verflachung, die Verdrehung von Gottes, alles. Und wir haben keine Binde über die Augen, wie Israel hat, wie Paulus sagt in Römer 11. Wenn Israel erledigt ist, dann sind wir längst erledigt worden. Wir haben kein Binde über die Augen. Aber beide sind nicht erledigt. Alle Bunde sind ewige Bunde, auch der Bund mit Noah. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ja, lassen wir los. Ich stelle euch die Frage. Ist Jesu Blut Blut von Rache oder Blut von Versöhnung? Ja, genau. Und die Kirchen haben immer gemeint Rache.
Und sie haben die Grundlage Jesus am Kreuz total missdeutet und missverstanden gegen Jesus selbst. Denn Jesus war Jude. Das ist ein prophetischer Ruf. Hier steht prophetisch, einer muss sterben für den Volk. Und da steht in der Bibel, im Neuen Testament, das ist prophetisch, ist böse gemeint. Aber es ist prophetisch, einer muss sterben für den Volk, es ist böse gemeint. Und so meinen die Juden böse. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder, aber das ist prophetisch. Sein Blut wird über Israel kommen, in Versöhnung, wenn Jesus wiederkommt. Es gibt sehr viele Stellen im Alten Testament, die reden von dem alten Bund als ein ewiger Bund. Und man kann nicht jeden umdeuten in Bezug zum neuen Bund. Das ist falsch theologisch und falsch sprachlich. Jesus selbst sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie kann Jaffin das sagen? Jaffin sagt, die ganze Bibel, Alttestament redet von Jesus. Wie kann man sagen, die wissen nicht, was sie tun? Weil es gibt keine einzige Stelle im Alten Testament, der sagt klipp und klar, dass der Messias zweimal kommt. Nur im Rückblick, nach der ersten Ankunft, können wir das Alte Testament lesen und sagen, erste Ankunft, zweite Ankunft, beide Ankunft. Für die Juden gibt nur ein Ankunft. Eine Binde ist über ihr Augen gesetzt, dass ihr zu Glauben kommen kann. Und sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt, gekreuzigt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Das ist die Bekehrung. Israel, Zachariah 12, Vers 10. Nachdem Israel so ein Laststein aller Völker geworden, und das ist sie. Und alle werden Wund reißen an Israel. Israel, wie Heiko Grimme mit vollem Recht immer betont, ist ein Zeichen Gottes Treue. Denn wenn Gott sein Erstgeliebte aufgibt, seine Erstgeliebte, dann ist Gott untreu. Gott hält die Treue auf, wenn wir untreu sind. Jetzt, man sieht es an den Feigenbaum. Jetzt ist sie Dürre. Sie bringt kein Frucht. So war das zu Jesu Zeit. Israel hat ihn abgelehnt. Aber wenn sie Blätter treibt, dann ist die Sommer da. Und Israel treibt Blätter jetzt. Eigentlich, dass Israel alles möglich expertieren, dass das alles blüht, ist die Vordeutung der tausendjährige Friedensreich. Weil alles blüht jetzt in Israel. Das ist eine Vordeutung, wie dieses Reich als Ganzes ausschauen wird. Und wie Bruder Klenk von Römer 9, Vers 4, diese Gaben gehören Israel, nach Kreuz, Auferstehung und Heiligen Geist, sogar den Gottesdienst. Ich habe geschrieben in einem Predigheft von Fritz Grünzweig und Rolf Schäffburg, die zwei Heilige, die Pietisten hier, ja, ich kenne die beide gut, der Gottesdienst bedeutet, der Heilige Geist ist in der jüdische Gottesdienst. Niemand hat je sowas gehört. Aber das steht in Römer 9, der Gottesdienst, und Gottesdienst bedeutet nicht Menschendienst. Wir haben gehört von Bruder Klenk, was Gottesdienst bedeutet. Menschendienst ist zu reden, sei er so gut und lieb und so. Das ist Humanismus. Das hat mit Gottesdienst nicht im geringsten zu tun. Gottesdienst, denn was ist der Heilige Geist, der Tröster? Und wie hat mein Volk alle diese schreckliche Verfolgung, auch Auschwitz, überlebt? Weil wir getröstet waren. Viktor Frankl, ich bin ein bisschen erstaunt, dass so wenig Leute wollen dieses wunderbare Buch von meiner Frau über Viktor Frankl. Viktor Frankl hat widerlegt die Leute, die sagen, Gott war nicht in Auschwitz. Er sagt, ich war in Auschwitz und Gott war mit mir. Und er erlebte Führungen in Auschwitz selber. Meine Frau beschreibt die sehr ausführlich. Israels Bedeutung jetzt. Manche Leute kommen zu meinen Vorträgen und erwarten Spekulation. Bitte erwarten Sie das nicht. Ich bin hier biblisch zu reden, nicht zu spekulieren. Einer hat das Leiden Israel richtig verstanden. Das war nicht Martin Luther, das war Rembrandt. Zweimal. Ich zitiere ständig von Malen Dichte. Ich bin nicht gegen Kultur. Ich glaube, viel dieser Leute sehen tiefer als Luther und Augustin an manche Stelle. Rembrandt, als er genial malte, nicht mehr nur ein großer Hofmaler, ein großer Gesellschaftsmaler, und der nicht mehr verstanden war, siedelt um unter die Juden. Und er malte außer seiner Familie fast ausschließliche Juden. Warum tut er das? Vor allem sein biblische Bilder. Weil er sah in die Antlitz jüdisches Leiden der Weg Jesus, der König der Juden. Er hat verstanden, dass Gott seine Erwählung nicht bereuen kann, was Paulus sagt in Römer 11, dass Israel immer noch erwählt, und er hat verstanden, wie. Durch Israels Leiden. Israels Leiden ist nicht nur Strafe. Gericht und Gnade zugleich. Israels Leiden ist ein Hineinnehmen in das existenzielle Kenntnis des Kreuz. Ohne existenzielle Erlebnis des Kreuz. Ohne das zu wissen, ohne das zu willen und ohne das zu verdienen. Israel ist nicht besser. Das ist Jesu tun, nicht Israels tun. Jesu bringt Israel in diese tiefe Leiden und dieser Leiden bringt uns in die Tiefe. Menschen, die nicht leiden, die alles gut haben, wie mein bester Freunds Vater, alles ging gut bei ihnen. Plötzlich starb er. Er spürte in sein Bein Schmerz, fällt um, total unvorbereitet auf den Tod, keine Zukunft. Wir vertiefen uns, sogar Hegel hat gesagt, Leiden ist, was macht ein Mensch so ein Mensch. Es vertieft uns. Und die tiefste Leiden ist Leiden an uns selbst. Ich leide sehr an mir selber. Wissen Sie, zu meinem 60. Geburtstag hat meine Cousine, meine Frau's Cousine, mich 60 Dimes gegeben. Wissen Sie, was Dime ist? Ein Schokolade mit Karamell. Dann kennen Sie Ihr Zahnarzt sehr gut, wenn Sie wissen, was Dime ist, ja? 60 Stück, eine für jeden Tag. Den nächsten Tag war der Schachtel leer, ja? Ja. Leider an mich selber. Wer ist Israel? Israel kann man dreifach sehen. Ist unser älterer Bruder. In diesem Baum sind wir selbst eingefügt, wie Bruder Klenk sagt. Ist unser geringster Bruder, denn sie haben Jesus noch nicht angenommen. Und sie ist unser Bruder in Werden, denn sie werden das tun. Wenn Sie wollen eine Beziehung zu Juden verstehen, in dieser die ältere Bruder, die geringste Bruder und die Bruder in Werden. Das ist nicht so leicht unter ein Dach zu bringen. Was kommt auf uns zu? Ich sage nur, was ich weiß. Ich sage nicht, was ich nicht weiß. Es gibt keinen Fahrplan zu der Endzeit. Wenn Sie sich verwickeln in eine, das kommt und das kommt und dann kommen Sie in die Welt der Pharisäer. Die haben auch ihr Fahrplan und sie haben Gott nicht erkannt. Wir verfügen nicht über Gottes Heilsplan. Es gibt diese zwei, immer wieder, die zwei Etagen. Wer hat das am tiefsten verstanden? Bach, in dieser wunderbar, über Gloria, Gott in die Höhe. Und dann Friede den Menschen auf Erde, die schattige Dasein. Das ist wunderbar, diese zwei Stockwerk. Die Wirklichkeit Gottes und seiner Verständnis und die Wirklichkeit des Menschen. Und im Moment, wenn wir Menschen Wirklichkeit zu dem Maßstab aller Dinge, haben wir keine Perspektive, weil der Mensch kann das alles nicht beantworten. 6 Propheten sagen, Israel kehrt am Ende der Tage zurück. 2 sagen wie? Jeremia, Rachel weint um ihre Kinder. Meine Schwester ist Therapeutin und arbeitet über Überlebende von Auschwitz und Konzentrationslager und ihr Kinder und. Und das lebt weit. Es gibt keine Gnade des späten Geburt. Es gibt immer noch 100.000 Juden, die durch dieses schreckliches Ding gegangen sind, durch diese Hitler und seine Schergen. Und Gottes Hand kam über mich und führte mich um ein weites Feld. Und er sagt, schau, Hesekiel, was siehst du? Und ich sage, ich sehe nur tote Gebeine. Und der Gott spricht, der Gott Israel spricht, sprich durch mein Geist, dass die leben werden. Und sie leben, aber da war kein Geist, kein Odem in ihnen. Und ich sprach, und Gottes Geist war in ihnen, und sie stand auf ein reger Herr, und der Herr sagt, sie kehren zurück nach Israel. Dieser Text hat mindestens ein dreifache Bedeutung. Gottes Wort ist nicht eine Sache, die erfüllt und beiseite gelassen ist. Gottes Wort hat ewige Bedeutung. Denken Sie an die seelsorgerliche Sinn des Alten Testaments. Es hat ewige Bedeutung. Das bedeutet zuerst die Rückkehr nach Babel. Luther bleibt nur bei das. Die Rückkehr nach Babel. Die zweite ist Auschwitz, die Knochenfeld. Genau 3 Jahre nach dieser Knochenfeld, Auschwitz, ist mein Volk zurückgekehrt. Mai 1948. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Sie wissen, was 3 bedeutet. Kreuz und der Weg zur Auferstehung. Die vormessianische Stadt Israel ist damit gegründet worden. Die Christen und die Welt urteilt Israel mit Maßstaben, die sich selbst nicht halten.
Wenn Judentum weniger ist als Christentum, dann warum werden die Christen die Juden urteilen mit Werten, die die Christen selber nicht halten? Ich kann nicht mehr hören, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Wer hat Auge für Auge, Zahn für Zahn, was 2000 Jahre gelebt? Die christliche Abendland. Gott strafe England, Gott strafe Deutschland. So ging es von der Kanzel im Ersten Weltkrieg, so ging es durch die sogenannte christliche Abendland. Israel muss sich verteidigen. Zu glauben, dass wir einfach hingeben und nochmal uns wie ein Auschwitz, wie die stumme Lämmer, das tun wir nicht. In Deutschland hat man ein Mini-Terror-Szene, Bader-Meinhof. Und die ganze Welt hier war empört. Das ist 1% höchstens, was wir in Israel erleben. Und wir dürfen keine Vergeltung. Das ist ein Spiral des Gewalt. Hamas hat deutlich gesagt, was Arafat immer propagiert hat. Das ist, zerstöre jede Jude, Kind, Frauen, alle Juden zerstören. Das ist ein gutes Werk für Islam. Und was reden wir? Wir reden gegen Israel. Das Problem ist bei Sharon. Gott sei Dank haben wir einen starken Führer. Wissen Sie, ich heiße David. Und David interessiert mich. David war eine sehr schwere Persönlichkeit. Er hat einen Freund, der viel besser war als ihn. Jonathan, der vorbildliche Mensch im Alten Testament. Über ihn habe ich geschrieben in das Buch. Warum hat Gott David gewählt und nicht Jonathan? Jonathan ist ein viel besserer Mensch. Ein viel moralischer Mensch, ein viel besserer Freund, weil David ist hart und David ist stark und David ist ein Krieger. Tut mir leid, ich weiß, Christen hören das nicht gerne. Israel braucht so einen Führer. Sonst können wir nicht bestehen, denn die ganze Welt steht gegen uns. Und wir brauchen die Sharons, sonst gehen wir zugrunde. Und wir können nicht sagen, aber Gott wird mit Geist das alles tun. Ja, er wird die Waffen weg von uns nehmen. Bis dann müssen wir ausharren. Und zu sagen, wir müssen wie Pazifisten, Gott ist gegen Krieg. Gott steuert Krieg in aller Welt, steht in Psalm 46. Das bedeutet nicht, dass Krieg gut ist. Ich habe einen Aufsatz Faktum geschickt. Ich hoffe, dass Sie drucken über diese Thema Krieg. Krieg offenbart Erbsünde, das Böse, das Hässliche in den Menschen. Aber letzten Endes, das Böse muss Gott dienen. Das ist die Geheimnis der Sündenfall. Der Staatsanwalt Gottes, steht in Hiob, ist Satan. Satan lässt Gott im Garten. Warum? Er weiß, dass wir fallen. Denn die zentrale Text Jesu Bibel, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Und Paulus sagt, wir sind mehr als die Engel. Wir sind mehr als der, das ist wichtiger als Essen. Wir sind mehr als die Engel, die Leute hören, oder wollt ihr schnell essen, dann könnt ihr alle entlassen. Wir sind mehr als die Engel, nehmen Sie Platz, hier. Wir sind mehr als die Engel, weil die Engel beten der Schöpfergott an. Wir beten den Gekreuzigten an. Ich mache das kurz, so kurz ich machen kann. Es steht geschrieben in Hesekiel 38, 39, Gog aus Magog wird aufstehen und er wird verbunden mit Iran, Persien, mit den Kuschiten und mit Libyen. Gog ist der Antichrist. Niemand weiß, ob das ein Mensch ist oder ein Geist ist. Magog ist das Land Russland. Steht in jeder biblischen Landkarte. Alle haben gedacht, ja, Gorbatschow mit den Zeichen und so, das ist, und jetzt ist die Sowjetunion zu Ende. Nein, Russland. Russland liefert Atomwaffen und Raketen an Iran. Und ich kann Sie sagen, gegen wen Sie das benutzen wollen. Und wir haben ständig den gewarnt. Geht sehr weit zurück. Clinton und der jetzige Präsident George W. Bush und die Juden. Die Kuschiten sind beide die Äthiopier, die grundsätzlich das marxistische Land gegen Juden und Christen vorging. Das bedeutet auch Sudan, das Land Bin Laden, wo Bin Laden sehr stark Gestützpunkt hat. Und Libyen, Gaddafi, der auch Raketen gegen Israel baut. Was wird geschehen? Die Feinde wird durchbrechen. Zachariah 12 und 14, ich habe das mehrmals zitiert. Bis ins Jerusalem hinein. Jesus wird kommen und wird den Ölberg spalten. Wo er sieht, dass er weggeht, wird er wiederkommen. Und jetzt will ich euch, was Zentrale ist, die viel wichtiger ist als ein gutes Essen, die ich auch brauchen kann. Das Zentrale, die visionistische Frage. Die Kirchen haben euch verdummt mit der Aussage, Jesu Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist die erste Ankunft Jesu. Lesen Sie in Ihrer Bibel Apostelgeschichte 1. Die allerletzte Rede Jesu. Petrus, der Zionist, für die Katholiken der Papst,
fragte Jesu, wann kommst du wieder, dein Reich für Israel aufzustellen? Die zionistische Frage, dein Reich für Israel. Jesus verneint nicht die Frage, er bejaht die. Das bedeutet, Jesus kommt, sein Reich für Israel. Jesus sagt, nur der Vater weiß. Tag und Stunde weiß er, ich weiß es nicht. Brüder, liebe Brüder und Schwester, die Endzeit ist sehr weit vorangerückt. Und die Feinde stehen vor die Türe Israel. Das stellt uns vor eine grundsätzliche Frage. Bleiben wir mit dem neuesten Antisemitismus? Denn der Schlange ist die Zeichen der Satan. Der Schlange hat immer andere Formen angenommen. Gegen die Juden, gegen Gottes auserwählte Volk und am Ende der Tage auch gegen uns Christen. Wir sind gegen die Juden, weil sie arm sind. Wir sind gegen die Juden, weil sie reich und vornehm sind. Wir sind gegen die Juden aus Rassen. Wir sind gegen die Juden aus Nationalgründen. Und jetzt ist die endgültige Antisemitismus. Wir sind gegen Israel und wir sind für die Juden. Eine Widerspruch sondergleichen. Was ist das Zentrum Judentum? Das ist Israel. Und das ist, was die Medien uns einschwätzt. Ganz anders als in Amerika, hier in Europa. Wer harrt bis ans Ende, wird selig sein. Und das bedeutet in Jesus Christus, mit der Frage, wer ist die Jesus Christus, an wen wir harren. Er ist nicht nur der Heiden Heiland, sondern er starb und lebte als der Judenkönig. Und wenn wir ihn nochmal verneinen, ich würde nicht gerne in Gerichte mit einer Verneinung von Israel am Ende der Tage. Versöhnet euch mit eurem älteren Bruder, euer geringster Bruder, ihr Bruder im Werden. Versöhnet euch in Christus, der Heiden Heiland und der Judenkönig. Denn seine Zeit ist nah. Und dann werden wir unser Haupt erheben und werden wir ihn empfangen. Amen. Wir heben uns zu Gebet. Schauen Sie, nicht leer lang über. Das wird nicht überkocht sein. Das ist nicht so. Die Endzeit lässt sich warten. Ja. Ja, Herr Jesus, bewahre uns von zu viel Selbstwissereien. Zu streiten über Kleinigkeiten, immer einen Fahrplan zu haben, immer zu spekulieren, immer besser zu wissen. Lerne uns, dass es zwei Etagen der Wirklichkeit gibt. Denn so viel höher die Himmel ist als die Erde, so viel höher sind deine Gedanken und deine Wege als unsere Wege. Und wir beten mit deinem Ohr, Gemeinde, Maranatha, unser Herr und Heiland, Jesus von Nazareth, komme, komme bald. Amen.